Herzlich willkommen, so schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video.
Fangen von meinem makaberen Humor. Hey, ist jemand hier drinne, der Kopfschmerzen hat und mich vielleicht nicht wirklich kennt? Ist hier irgendjemand drinne, der Kopfschmerzen hat? Du hast Kopfschmerzen? Ja, ja. Ihr zwei habt Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich... Guck mal, ich habe euch was hier mitgebracht. Das ist eine Tablette. Ich weiß nicht, ob Mama und Papa dazu ja oder nein sagen. Aber guck mal, das ist jetzt eine Kopfschmerztablette. Die würde ich euch geben. Würdest du die nehmen? Du kennst mich ja nicht.
Nö, ich würde sie nicht nehmen.
Du würdest sie nicht nehmen? Warum denn? Ich bin doch seriös, ich komme doch von der Bühne. Okay, ich weiß nicht, sonst, also ich gebe sie euch mal. Ich weiß nicht, wo ist okay? Okay, sag mal, also ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich eine Kopfschmerztablette mitgebracht und der will das nicht nehmen. Jede Beziehung beginnt mit Vertrauen. Ohne Vertrauen ist keine Beziehung möglich. Hier ist kein Vertrauen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Stell dir mal vor, jemand auf der Straße kommt zu dir und sagt, hey, hast du Kopfschmerzen? Und so, ja, ich habe hier eine Tablette für dich. Also meine erste Intention, mein erster Gedanke wäre, hey, was ist in der Tablette drinne? Aber jetzt stell dir vor, dass die gleiche Person, du lernst die Person kennen, ohne dass sie dir als erste eine Kopfschmerztablette anbietet. Und du baust eine Freundschaft, eine Beziehung auf und irgendwann mal nach 5 Jahren sagst du, du hast Kopfschmerzen und ich gehe jetzt raus, hol die Tablette und ich hätte dir die Tablette zum Beispiel gegeben. Ja, dann würdest du nehmen. Warum? Weil das Vertrauen in mich als Person steht, weil eine Beziehung vorhanden ist. Aber solange keine Beziehung da ist, ist kein Vertrauen vorhanden. Niemals würde ich von irgendeinem random Typen von der Bühne jetzt so eine Kopfschmerztablette reinschmeißen. Keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht ist da noch so ein Smiley drauf. Und so ein falsches, verzerrtes Bild von Gott bringt Misstrauen hervor und raubt uns die Fähigkeit, ihn zu lieben. Wenn du Gott nicht kennst, wenn du ihn nicht erkannt hast, wenn du ihm nicht vertrauen kannst, wie willst du dann die Tablette aus seiner Hand nehmen? Wenn du ein Problem in deinem Leben hast und er sagt, ich habe die Antwort, ob ich von dem was annehmen soll, keine Ahnung. Boah, da hält sich mein Herz zurück. Warum? Weil du ihn nicht kennst. Und ein klares Verständnis von seinem Charakter bringt Vertrauen. Erst dann, wenn du ein klares Verständnis von dem hast, wer er ist. Also so wie jetzt hier, wenn du mich jetzt kennen würdest, wenn wir zum Beispiel einen Abend in der Jugend verbringen würden und ich wäre einen Abend lang da, wir würden zusammen eine Runde Billard spielen, da würdest du anfangen, mich zu kennen, vertrauen. Und dann würdest du sagen, ja, okay, der Ben, cooler Typ, dem kann ich vertrauen, dass das keine Smiley-Tablette ist, sondern eine richtige Kopfschmerztablette gegen meine Kopfschmerzen. Und genau das Gleiche ist das Verhältnis mit uns und Gott. Erst dann, wenn wir ihn kennen, erst dann, wenn wir sein Wesen kennen, seinen Charakter kennen, erweckt es in uns die Liebe. Und das ist die Grundlage in der Beziehung, die wir haben, zwischen Gott und uns. Ich möchte zum Start 2 Aussagen in den Raum stellen. Das erste, Stolz stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Also die Eigenschaft von Stolz ist, dass sie sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Für mich Kernüberschrift, was eigentlich Stolz beinhaltet. Wir haben ja jetzt die letzten Wochen ganz, ganz viel darüber geredet. Und das zweite ist, Demut stellt Gott in den Mittelpunkt. Man kann aber auch vielleicht sogar sagen, in Klammern, den anderen. Also, dass es nicht nur in erster Linie um Gott geht, sondern auch um den Menschen gegenüber. Und das ist der Unterschied zwischen Demut und zwischen Stolz. Stolz hat immer das Ziel, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Demut hat immer das Ziel, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Und was war die Strategie vom Teufel bei Adam und Eva? Was war das Erste, was der Teufel getan hat bei Adam und Eva? Bevor wir jetzt gleich in die Bibelstelle einsteigen, will ich ganz kurz ein Statement vorab sagen. Wir glauben an die Schöpfungstheorie, das heißt, das, was in der Bibel steht, dass die Erde so entstanden ist, wie es in Gottes Wort drin steht, das glauben wir. Und ich weiß oft, wenn ich Leuten das sage, dann ich sag mal, was ist mit dir los? Wie kann man sowas glauben? Und was ich dir sagen kann ist, wenn du dich in der Tiefe mit der Materie beschäftigst, braucht Evolutionstheorie mehr Glauben als das, was in der Bibel steht. Wenn du mal wirklich, das ist heftig, wenn du dich mal in der Tiefe damit auseinandersetzt, dann kommst du irgendwann zum Punkt, boah, ich brauche verdammt viel Glauben, um das zu glauben, was in der Evolutionstheorie drin steht. Warum gehe ich jetzt auf den Punkt ein? Weil, wenn du das nicht ernst nimmst, was in der Bibel steht und das als eine Fabel nimmst, dann nimmst du es nicht ernst in Bezug auf dein Leben. Und deswegen, wenn du hier drinnen sitzt und sagst, boah, Ben, glaube ich nicht, dann geh einfach mal die Reise mit mir, okay? Machen wir mal dein Herz auf, du sagst, 30 Minuten lang glaube ich es, Ben, okay? Dann nach der Predigt schließe ich das Thema wieder, aber für die nächsten 30 Minuten gehe ich einfach mal im Glauben mit dir, dass es so passiert ist. Danach kannst du es ja wieder zur Seite legen, aber zumindest, dass innerhalb von diesen 30 Minuten dein Herz offen ist, das zu empfangen, was wir gleich da drinnen sehen werden. Und zwar im 1. Mose 3, Vers 4 steht, nein, nein, sagt die Schlange. Die Schlange ist hier auch das Bild für den Teufel. Ihr werdet bestimmt nicht sterben, aber Gott weiß. Sagen alle mal gemeinsam, aber Gott weiß. Ah, das macht ihr super. Sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. In dem Moment, wenn ihr das esst, dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Und was macht der Teufel hier? Was ist das, was er hier aktiv über Gott ausspricht und was er aktiv in das Herz hineinsät von uns Menschen? Stolz. Er sagt, Gott ist ein Egoist und denkt in erster Linie an sich selbst, also denkt an euch auch an euch selbst. Das ist das, was der Teufel sagt, hey, Gott weiß, wenn ihr davon isst, dann werdet ihr gut sein, dann werdet ihr so sein wie Gott. Und weil Gott so ein Egoist ist, Gott so ein Tyrann ist, müsst ihr euch freikämpfen und ihr müsst diese Frucht essen, damit ihr selber sein könnt wie Gott. Weil Gott ist ein Egoist, Gott meint es nicht gut mit euch. Gott ist stolz, Gott stellt sich selber in den Mittelpunkt. Was Adam und Eva nicht erkannt haben ist, was der Teufel gemacht hat, ist, er hat sein eigenes Bild von Gott auf Gott projiziert. Er hat sich selbst, das, was er da spiegelt, ist genau sein Charakter, ist genau seine Natur. Er hat sich selbst, von seiner Natur hat er sich als Gott projiziert. Das ist nämlich sein Charakter. Eine Aussage, lass dich mal auf dich sacken. Stolz sagt, ich meine es besser mit mir als Gott, deswegen lehnt dein Herz sich gegen ihn auf. Das war das, was bei Adam und Eva passiert ist. Stolz sagt, ich meine es besser mit mir als Gott. Und deswegen sind sie in Auflehnung gegangen, weil sie es geglaubt haben. Weil sie geglaubt haben, ich meine es besser mit mir als Gott. Und Gott ist stolz, er ist ein Egoist. Und ich versorge mich selber. Ich muss in allererster Linie nach mir selber schauen. Und da hat es angefangen. Das ist die Wurzel von all den Problemen, die wir auf dieser Welt haben. Dass wir glauben, dass Gott nicht gut ist. Dass wir glauben, dass Gott ein Egoist ist. Und deswegen neigen auch viele Menschen dazu, die Bibel umzuschreiben, so wie es ihnen gefällt. Das heißt, die Bibel hat klare Aussagen, klare Statements, wie wir unser Leben leben sollen oder was Gottes Vorstellung davon ist. Und der Gedanke, ich meine es besser mit mir als Gott, führt dazu, ja, dann schreibe ich mal das Gebot um. Ah ja, Sex außerhalb der Ehe, na, das machen wir mal so. Oder das war eine andere Zeit, das müssen wir anders auslegen. Ich soll nicht lügen, warum nicht lügen? So eine Notlüge hier ist doch gut, die hilft mir hier in der Situation weiter, ist doch nichts Falsches dran. Umgeschrieben, zack, Edding rein. Und so markert man quasi für sich so schön einmal die Bibel durch. Letztendlich ist es der Glaube, dass du es besser meinst als Gott mit dir, weshalb du entscheidest, dich über sein Wort zu stellen. Wenn du ihn aber wirklich kennen würdest, wenn du wüsstest, wie er ist, wie sehr er dich liebt, dass er dich mehr liebt, als du dich selbst liebst, dann würdest du hingehen und sagen, boah, ich kann gar nicht umschreiben, was er geschrieben hat, weil ich verstanden habe, wer er ist. Und solange du ihn nicht kennst, solange du sein Wesen nicht begriffen hast, wirst du immer stolz handeln. Das heißt, das ist das Fundament, auf dem wir heute Morgen aufbauen wollen, uns das Wesen Gottes anzuschauen. Und was ich mega, mega spannend finde, ist, nach dieser Szene betritt Gott wieder die Szene. Das heißt, die beiden essen davon und jetzt sind Adam und Eva, fühlen sich in Scham und Gott betritt den Garten und was machen die zwei? Wer kennt's? verstecken sich. Sie verstecken sich vor Gott. Wer hat sich in der Situation verändert? Wessen Haltung? Die Haltung von Gott oder die Haltung von Adam und Eva? Bei Gott ist der Gleiche geblieben. Der Gleiche vor 10 Minuten, bevor sie die Frucht gegessen haben. Gott war der Gleiche. Hey, ich liebe euch, ich bin euer Papa, ich bin für euch, ich versorge euch. Gott ist doch der Gleiche geblieben. Gott betritt wieder die Szene nach der Situation und Adam und Eva haben das Problem Gott gegenüber, nicht Gott uns gegenüber. Adam und Eva sehen Gott jetzt durch ihren Stolz, sehen Gott jetzt durch ihre Sünde. Das heißt, das Bild, was sie jetzt auf sich geladen haben, von dem, wie der Teufel ist, was passiert, projizieren sie auf Gott zurück. Sie fürchten Gott, sie haben Angst vor ihm. Und deswegen ist es nicht mehr möglich, dass da eine Beziehung ist, weil alles getrennt ist. Weil jetzt, was wir tatsächlich ganz ehrlich machen, wenn wir ehrlich sind, ist, das, was wir uns über uns selber denken, dazu neigen wir, auf unser Gottesbild zu projizieren. Tief in unserem Inneren, so wie wir Gott anschauen, so ist Gott. Tatsächlich hat es ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir selbst sind. Weil wir uns selber auf Gott projizieren, aber Gott ist zum Glück anders. Gott ist anders als der Teufel und Gott ist anders als unsere Natur und das, was wir von ihm denken. Und was ist denn heute, was ist es denn, was heute die Gesellschaft glaubt? Was glaubt denn die Gesellschaft im Herzen über Gott? Nimm mal auch einen Atheisten, kannst du mal reinnehmen, sagen, ja, ich glaube nicht an Gott. Frag ihn, sag einfach, okay, nur mal angenommen, es gäbe einen Gott. Wie wäre der? Was kriegst du für Aussagen zurück? Im Standard? Ein Tyrann, ein Egoist, bei dem Leid in der Welt, das kann ja nur ein Egoist sein. Das ist der Standard, den die Welt zurückspielt. Das, was bei Adam und Eva gepflanzt worden ist über Gott, ein Egoist, interessiert sich nur für sich selber. Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr, weil er Egoist ist. Und wir haben es geglaubt, wir haben es genommen und aufgenommen. Und genau das Gleiche ist das, was heute Morgen in unseren Herzen wuchert. Genau das Gleiche ist das, was unsere gesamte Gesellschaft vergiftet. Dass wir nicht mehr in der Lage sind zu erkennen, wer Gott eigentlich ist. Dass Gott demütig ist. Dass er nicht stolz ist. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen will, ist, inwiefern glaubst du das in deinem Herzen? Wenn du glaubst, dass Gott stolz ist, in dir drinne, und bitte auch hier ehrlich mit dir selber sein, nicht was dein Verstand sagt, sondern was dein Herz sagt, dann hast du nur zwei Möglichkeiten Gott gegenüber. Das eine ist, du rebellierst. Warum? Dem Tyrann, ja, den mache ich fertig. Das heißt, du hast Hass. Oder das zweite ist, du gehst in Angst. Das ist dann Religiosität. Wir handeln, weil da irgendwo ein Regelwerk steht und ich handle oder ich tue diese Gesetze, diese Regeln setze ich um, weil ich Angst habe vor der Strafe. Weil ich Angst habe, gepeinigt zu werden. Weil ich Angst habe, dass Gott mich knechtet, wenn ich nicht in gerechter Spur laufe. Und derjenige, der den Mut aufbringt, zu sagen, gegen diese Tyrannei kämpfe ich, das ist das, was wir ganz viel in unserer Gesellschaft sehen, Angriff auf Gott. Alles zu hassen, was mit Gott zu tun hat, sich über Gott lustig zu machen, ist diese rebellierende Haltung. Nicht mit mir, du Egoist. Was aber keiner realisiert ist, es ist nicht Gott. Es ist der Teufel, der eine Darstellung von Gott projiziert hat, von einem stolzen, egoistischen Gott. Aber das ist nicht er. Und jetzt will ich eine steile Aussage reinbringen. Wenn du Gott nicht von Herzen anbeten kannst, dann ist es, weil du ein Götzenbild anbetest. Wenn du Gott nicht von Herzen anbeten kannst, dann ist es, weil du ein Götzenbild anbetest. Was ist ein Götzenbild? Ein Götzenbild ist ein falsches Bild von Gott. Wenn wir hier in der Anbetungszeit sind und du spürst in dir drinne, während der Anbetung, dass so in dir drinne Bereiche sind, mit denen du nicht in die Anbetung gehen kannst, dann ist das Problem nicht bei Gott. Sondern das Problem ist, dass du in deinem Herzen etwas über ihn glaubst, dass du ein falsches Bild von ihm hast, was der Teufel da reingelegt hat, was dazu führt, dass du dein Herz nicht hineingibst. Das heißt, mit diesem Bereich kannst du ihn gar nicht anbeten. Wenn du dann in der Anbetung stehst und du versuchst, dich innerlich da durchzupressen, dein Herz jetzt reinzudrücken, so ich muss jetzt anbeten, weil es ja richtig ist und du presst dich da rein, dann will ich dir was sagen. Töte es. Hör auf, es nach vorne zu schieben, sondern bring es Gott und sag Gott, hier in meinem Herzen ist ein Bereich, wo ich merke, dass ich was anderes anbete als dich. Weil die Bibel ist klar, wer Gott erkennt, betet von Herzen an. Überall, wenn wir es sehen in der Offenbarung, wenn die Menschen in Begegnung kommen mit Gott, wenn die Engel Gott sehen, dann ist das Einzige, was sie tun können, anbeten und anbeten und anbeten. Weil sie so viel Schönheit sehen, weil sie reine, pure Liebe sehen, ist die einzigste Reaktion, boah, diesem Gott, dem kann ich mich einfach nur noch hingeben. Der Jesus, boah, Jesus ist so geil, Jesus, du bist der Hammer. Boah, ich lieb's dich anzubeten, ich kann gar nicht anders. Das Einzige, das ist wie wenn man sich frisch verliebt. Man will alles dem Partner hingeben, man will alles irgendwo, oh, du bist so wertvoll und ich liebe dich und ich mache mir Gedanken über dich. Das ist Anbetung. Und genau das ist es, was passiert, wenn wir Gott sehen. Das ist die Herzenshaltung, die uns hochkommt. Und wenn wir kalt sind in uns drinne, dann weil wir ein falsches Bild von ihm haben. Weil wir nicht verstanden haben, wer er ist. Und die Frage, die ich dir jetzt auch gerade stellen will, ist, wenn ich dir das so mitgebe, was spürst du in deinem Herzen? Was regt sich jetzt in deinem Herzen? Ist vielleicht Rebellion oder vielleicht, boah, ich wünsche mir das auch. Die Kernfrage, die sich dahinter stellt, wer ist Gott und wie ist er? Ist er stolz oder ist er demütig? Und wenn wir Gott erkennen wollen, 1. Johannes 1, Vers 18 steht, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist, und an der Seite des Vaters sitzt. Die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist die Offenbarung von Gott, dem Vater. Das heißt, willst du wissen, wie Gott sein Herz über eine Situation in deinem Leben ist? Schau auf Jesus. Willst du wissen, wie Gottes Charakter ist? Schau auf Jesus. Willst du verstehen, wie seine Gefühle sind? Schau auf Jesus. Und ich will gleich nochmal eine tiefere Perspektive aufmachen von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat, damit du ihn in seiner ganzen Tiefe ergreifen und erfassen kannst und eigentlich genau in diese Haltung reinkommen kannst von, ich will nur noch anbeten. Ich will nur, boah, wenn Jesus, wenn das du bist, dann bitte zeig dich mir, dann hier ist mein Egoismus, hier ist mein Stolz, hier ist mein Zentrum, nimm alles. Ich will dir gleich eine Perspektive aufmachen von dem, was Jesus für dich getan hat. Matthäus 11, 29 sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist das Statement, quasi das einzigste Statement, was Jesus über seinen Charakter bringt. Das ist das einzigste Statement, was Jesus über Gottes Charakter in der Form ausliefert. Ich bin demütig. Ich denke zuerst an dich. Jesus denkt zuerst an dich. Stolz stellt sich selber in den Mittelpunkt, Demut den anderen. Jesus denkt, bevor er an sich selber denkt, denkt er an dich. Jesus greift ganz, ganz offen mit dieser Aussage, diese Lüge an, die bei Adam und Eva gesät worden ist. Adam und Eva, Gott ist stolz, Gott ist ein Egoist, er ist ein Tyrann. Und Jesus sagt, nein, ich bin das offenbarte Wesen Gottes und ich bin von Herzen demütig. Das, was in eurem Herzen ist, ist eine Lüge und ich bin die Wahrheit. Das ist das, was Jesus sagt. Hallo, ich bin kein egoistischer Tyrann, ich liebe euch. Statement von Jesus. Was ist das oberste Ziel, was Jesus verfolgt hat, als er auf dieser Erde war? Was waren seine obersten Prioritäten? Wir sehen es in Johannes 17, Vers 6, das war kurz vor seinem Tod. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir. Du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Das Schöne ist bei Namen, ich habe es extra noch in Ergänzung dazu geführt, also so steht es nicht in der Bibel, aber so ist es tatsächlich, was die Bibel mit Name meint. Wenn man durchs Alte Testament durchgeht, sieht man, dass der Name immer für einen Wesenszug steht, immer für einen Charakterzug steht. Das heißt, im Alten Testament kannst du das Leben von einem Menschen anschauen, nimmst den Namen, übersetzt ihn, ah ja, ist eins zu eins genau das, was in seinem Leben passiert ist. Bedeutet, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Namen Gottes zu offenbaren, sagt er was? Ich bin gekommen, um euch den Charakter Gottes zu zeigen. Ich bin gekommen, um euch das Wesen Gottes zu zeigen, was seit Anbeginn der Welt, seit Adam und Eva versteckt ist, was keiner gesehen hat, was so unglaublich gut ist und keiner weiß es, das bringe ich jetzt zum Tageslicht. Das bringe ich hier in dieser Situation vor meiner Kreuzigung. Ich werde es euch zeigen, wer Gott in seinem Herzen ist. Ich zeige euch, was sein Innerstes ist. Und wie hat Jesus das gemacht? Indem er in den Tod hineingegangen ist. Was ist am Kreuz passiert? Der Teufel hat ihn aufgefordert zum Stolz. Jesus geht einen Weg für jemand anderen. Für dich, weil er dich so sehr liebt und für seinen Vater, weil er diesen Schmerz nicht ertragen kann. Deswegen geht Jesus diesen Weg. Und was macht der Teufel? Er bringt alles an Equipment, was er hat. Demütigung, eine Krone aufsetzen, du möchtest gern König, ins Gesicht spucken lassen. Was ist der unterschwellige Schrei an ihn? Lass deinen Stolz hochkommen. Hör auf, so demütig zu sein und werd endlich stolz. Steh endlich mal zu deinem Namen, steh endlich mal zu dem, wer du bist und hau mir eine auf die Fresse. Komm, ha? Zeig's mir. Los, steh auf. Dann machen sie noch ein Schildchen über sein Kreuz. Sie demütigen ihn aufs Letzte. Und der Teufel, das Interessante ist, der Teufel kann nicht verstehen, Er bereitet seine größte Niederlage vor. Er kann nicht verstehen, warum Jesus nicht reagiert, weil es nicht sein Wesen ist. Das kann er gar nicht in den Kopf kriegen. Der muss doch jetzt irgendwann mal rebellieren. Jetzt muss doch irgendwann mal der Moment kommen, wo er aufsteht, wo er stolz wird und dann habe ich ihn. Dann mache ich ihn fertig, weil dann gehört er mir. Und so lässt er Jesus da durchlaufen. Und Jesus durchläuft diese ganzen Situationen, wo der Teufel einen Trick nach der anderen aus der Trickkiste holt, wo man ehrlich sagen muss, irgendwann mal hätte er uns gehabt. Irgendwann mal wäre der Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt reicht es mir, Alter. Eine rechts, eine links. Und Jesus geht durch. Jesus geht durch. Bis in den Tod hinein. Und Demut heißt auch, seine Sorgen auf Gott zu werfen. Was macht Jesus bis in den Tod? Er wirft all seine Sorgen in dieser Situation auf Gott. Was passiert nach meinem Tod? Da werden wir uns gleich drüber unterhalten. Er wirft sich komplett in Gott hinein. Er gibt alles, was er hat. Was macht den Tod von Jesus anders als von einem anderen Menschen? Ich will euch eine kurze Story erzählen, die ich in einem Buch gelesen habe. Da war einer, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Flughafen. Und dann war so ein Guru neben ihm und die zwei sind miteinander ins Gespräch gekommen. Und er hat gesagt, ja, ich glaube an Jesus. Und dann hat der Guru ihn gefragt, sag mal, warum glaubst du an Jesus? Und dann hat er gesagt, ja, weil Jesus für mich gelitten hat. Er hat die Nägel in den Händen gehabt, er hat die Dornkrone aufgesetzt bekommen. Er wurde angespuckt und er, boah, der hat so krass für mich gelitten. Deswegen liebe ich Jesus und deswegen folge ich ihm nach. Und was macht der Guru? Der grinst einfach und sagt zu ihm, dein Jesus? Das ist eine Lachnummer. Dein Jesus? Ich erzähle dir jetzt mal was von meinem, also seinem, dem er quasi nachgefolgt ist. Der war ein Mann voller Liebe. Immer wenn ich ihn gehört habe, wurde ich von Liebe erfüllt. Und weißt du, was der erlebt hat? Ein anderer Stamm ist gekommen, hat ihn mitgenommen und die haben Zangen genommen. Die haben die Zangen glühend heiß gemacht, dann haben sie angefangen, die Haut runterzureißen von dem Körper. Dann haben sie angefangen, die Organe rauszuholen, so lange, bis er tot war. Stunden über Stunden über Stunden. Was ist der Tod von deinem Jesus? Im Vergleich zu dem Tod von meinem Guru, der viel herrlicher, viel größer und viel schmerzhafter war, als das, was Jesus erlitten hat. Und im ersten Moment stand er da und war wortlos. Krass, der hat recht. Im ersten Augenblick, wenn man die zwei Sachen miteinander vergleicht, der Typ hat wesentlich mehr gelitten als Jesus. Oh, was? Und das hat ihn aber getriggert, sich auf die Suche zu machen nach einer Antwort. Und da möchte ich jetzt mit euch einsteigen. Offenbarung 20, Vers 12. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Jetzt kommt's. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Am Ende der Zeit wird es so sein, dass jeder, der sich hier im Raum befindet, jeder, der auf dieser Erde ist, vor Gott stehen wird. Und Gott wird mit ihm ins Gericht gehen. Und die Bibel sagt, es gibt zwei Tote. Es gibt einmal diesen natürlichen Tod, den wir hier auf dieser Erde durchleben. Und es gibt den zweiten Tod. Das ist das Gericht Gottes. Was bei Jesus passiert ist, er ist nicht nur den ersten Tod gestorben, sondern er ist den zweiten Tod gestorben. Das Gericht Gottes, er hat das Gericht auf sich genommen. Dann macht es Sinn, wenn man sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil das zweite Gericht vollständige Trennung von Gott ist. Und bis dato habe ich nicht verstanden oder habe mich schwer getan, diesen Transport zu ziehen. Wie kann Jesus mich in meiner Sünde verstehen? Wie kann er denn bitte schön meinen Schmerz verstehen? Wie kann er meine Einsamkeit verstehen? Wie kann er meine Trauer verstehen? Wie kann er meinen Hass verstehen, wenn ich wütend werde, wenn ich ausraste? Wie kann er das alles begreifen? Wie kann er meine Krankheit begreifen? Willst du wissen, was Jesus getan hat? Die Bibel sagt, er hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Kannst du dir vorstellen, wie das ist für Jesus, sich vor Gott zu stellen? Und Gott hat die gesamte Sünde der Welt, alles vor sich und sagt, jetzt auf Jesus. Er kennt deinen Schmerz, weil er ihn für dich gelitten hat. Er kennt deine Krankheit, weil er ist da durch. Die Konsequenz der Sünde hat er auf sich genommen, damit du frei sein kannst. Deine Depression, die hat Jesus getragen. Jesus ist die Depression durchlaufen für dich, damit du sie nicht mehr durchlaufen musst. Jesus kennt jedes einzelne deiner Gefühle. Er kennt die Konsequenz der Sünde durch und durch und durch. Warum? Weil er die Konsequenz auf sich genommen hat, damit du sie nicht mehr zu tragen brauchst. Wo stehst du heute Morgen drinne? In deinem Herzen und bist distanziert von Gott, weil Gott vielleicht das und das Leid ist in meinem Leben. Oder ich bin hier und hier drüber traurig. Oder ich komme von dem und dem nicht los. Jesus hat es für dich ans Kreuz gebracht. Das ist Demut gewesen. Nicht nur über den ersten Tod hinaus, sondern in den zweiten Tod hinein. Zu sagen, auch hier, nicht ich, sondern ihr. Etwas für das, er hat nichts mit deiner Sünde zu tun gehabt. Nichts. Er hätte sich hinstellen können und sagen, das ist euer Problem. Was macht er? Überleg mal deine schlimmsten Gefühle, die du hast. Die schlimmsten Dinge in deinem Leben, die dich treiben. Und Jesus stellt sich hin vor Gott und sagt, leg's auf mich. Das ist das, was Jesus gelitten hat. Das ist, weshalb der Tod von dem Guru im Vergleich eine Lachnummer ist zu dem, was Jesus durchlitten hat. Deswegen kann auch Jesus Krankheiten heilen. Er hat die Krankheiten auf sich genommen. All das, was durch die Sünde in diese Welt hineingekommen ist, alles hat er in vollem Ausmaß getragen. Er lebt an seinem eigenen Sein. Boah, ich hoffe, dass es dein Herz bewegt. Ich hoffe, dass es sich in deinem Innersten erschüttert, zu erkennen, was er da getan hat. Zu erkennen, dass, boah, Alter, ich stelle mir das grausam vor. Stell dir mal das vor, jetzt weiß ich auch, warum Jesus so eine panische Angst hatte. Der hat ja Blut geschwitzt. Stell dir das mal vor, alleine jetzt. Du würdest, so wie du jetzt bist, vor Gott vors Gericht gehen müssen. Und Gott würde sagen, hey, nicht Jesus, sondern jetzt machen wir mal gerechte Sache. Wir gehen mal dein ganzes Leben lang durch, angefangen in deiner Kindheit. Wie sieht es aus? Wo hast du gelogen? Wo hast du das? Wo hast du das? Wo hast du das? Was hast du da? All diese Strafen und jetzt kommt die Konsequenz. Wir machen einfach nur Gerechtigkeit. Nicht meinen Zorn, sondern einfach nur gerecht das, was du quasi in deinem Leben getan hast. Das ist die schrecklichste Vorstellung, von einem Menschen vor Gott zu stehen, von einem ein Gott, der Galaxien ausatmen kann. Der steht dir gegenüber. Egal wie groß du als Mann bist, egal wie stark du als Frau bist, glaub mir, wenn du ihm gegenüberstehst, dann wirst du ganz, ganz klein. Und er sagt, jetzt machen wir mal gerechte Sache. Und Jesus stellt sich nicht nur für dich als Einzelperson hin, sondern für die gesamte Weltbevölkerung und sagt, hier bin ich. Ey, das ist heftig. Alles, was in deinem Leben ist, er hat alles auf sich genommen. Und jetzt auch die Frage, warum geht Jesus ans Kreuz? Jetzt kommt Gott, erstmal Gottes Größe, gell? Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, wie das ist. Milliarden von Menschen, Milliarden von Sünden, über Milliarden von Sünden, alles auf einen Menschen gelegt. Das sprengt ja schon jegliche Vorstellungskraft. Was für ein entsetzliches Leid Jesus auf sich genommen hat. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Warum macht Jesus das? Matthäus 7, Vers 11. Wenn also ihr, also uns, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, euren Kindern gute Dinge zu tun. Wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn darum bitten? Jetzt stell dir mal bitte vor, da kommt dieser Typ auf der Straße zu dir, der dir die Tablette andrehen will. Und dann sagst du nein, der Typ läuft die Straße weiter, wird vom Auto plattgefahren. Puff. Was macht es mit dir emotional? Ein Schock? Die Patties kommen rein. Alles gut. Okay, was macht das mit dir? Du hast einen Schock. Du bist, boah, was ist da passiert? Aber wird es dich in der Tiefe deines Herzens berühren? Du hast den Typen ja nicht gekannt. So ein komischer Typ, der dir eine Tablette andrehen will. Jetzt mal die Frage an dich, was ist, wenn deinem Bruder was passiert? Was ist, wenn deiner Schwester was passiert? Was ist, wenn deiner Mutter was passiert? Stell dir mal vor, wenn deine Mutter überfahren wird, was macht das mit deinem Herzen? Wenn dein bester Freund auf einmal in der Klinik liegt und du kriegst den Anruf, dein Kind, was passiert bei dir? In mir kommt alles hoch. Warum? Das, was ich eingangs gesagt habe, ich habe eine Beziehung, ich habe Vertrauen zu der Person. Und jetzt sagt die Bibel, wenn wir böse sind und unseren Kindern Gutes tun, wie viel mehr wird Gott? Was die Bibel sagt ist, sie nimmt dieses Bild von einem Vater zu einem Kind. Ich als Papa zu meinem Kind, die Beziehung zu dir. Und jetzt stell dir vor, deinem Kind passiert was. Was passiert mit dem Herzen Gottes? Das ist das, was Gott jeden Tag leidet. Das ganze Leid in der Welt, alles, was da ist. Versuch das mal zu greifen. Stell dir mal vor, für mich ist es so entsetzlich, wenn ich sehen würde, dass mit meinem Kind was passiert. Und Jesus steht da, Gott steht da und ist in allem. Er ist in allem. Er fühlt in allem. Warum? Weil er uns nahe ist. Umso näher wir jemandem sind, umso mehr fühlen wir mit. Umso mehr verstehen wir, was passiert. Und so ist Gott. Und jetzt kommt, ich kriege das nicht in meinen Verstand rein. Wie kann Gott das tun? Wie kann Gott da drinnen bleiben und nicht irgendwann mal sagen, ich gehe raus? Ich ertrage es nicht. Weil er Liebe ist. Weil er Demut ist. Du kannst mit ihm machen, tun und lassen, was du willst. Das Einzige, was aus ihm herauskommt, ist Liebe und Demut. Und er kann nicht aufhören zu lieben. Er kann nicht aufhören, demütig zu sein, weil es sein Naturell ist. Und weil er sagt, der Schmerz ist es wert. Jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, du bist es wert für mich, durch diesen Leidensprozess durchzugehen. Ich bin von Herzen demütig. Johannes 17, Vers 3, und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Da beginnt, mit dieser Erkenntnis beginnt ewiges Leben. Mit dieser Erkenntnis, die Bibel sagt hier, wenn wir ihn kennen, haben wir ewiges Leben. Das ist ein Zustand, den wir hier auf dieser Erde haben können. Warum? Weil du begreifst, wie unendlich du von ihm geliebt bist. Wenn du das kriegst, dann hast du ewiges Leben auf dieser Erde. Egal, was in deinen Umständen passiert. Wenn du diesen Schalter kriegst, wie Gott dich sieht, wie sehr er dich liebt, wenn du diesen Schalter kriegst, dann bist du erfüllt vom Leben, weil du erfüllt bist von seiner Liebe. Und dann ist es auch so, dass Evangelium, gute Nachricht, dass es anfängt, Sinn zu machen. Warum macht die gute Nachricht Sinn? Unser Job ist es nicht, das Richtige in der Welt zu tun. Ich will das unterstreichen. Unser Job ist es nicht, das Richtige in der Welt zu tun, sondern ihn bekannt zu machen. Menschen gehen nicht in die Hölle, weil sie sich falsch verhalten, sondern weil sie ihn nicht kennen. Würden sie ihn kennen, würden sie sich richtig verhalten. Menschen gehen nicht in die Hölle, weil sie sich falsch verhalten, sondern weil sie ihn nicht kennen. So oft spricht Jesus im letzten Gericht darüber, ich habe euch nicht gekannt. Aber wir haben doch in deinem Namen große Dinge. Ich habe euch nicht gekannt. Geht weg. Es geht um Beziehung. Gott zu verherrlichen bedeutet, sein Wesen zu offenbaren, nicht das Richtige zu tun. Und jetzt will ich sagen, was Demut in unserem Leben ist. Demut ist die Reaktion auf das, was wir in Gott erkannt haben. Es ist keine Haltung, die wir durch unsere Leistung hervorrufen können. Du kannst an dir so viel doktern, drehen und schrauben, wie du willst. Demut ist keine Haltung. So eine Demut, die Jesus gelebt hat. Die sich komplett hingibt. Sich in das Leid hineinwirft für den anderen. Du kannst an dir so viel drehen und schrauben und doktern, wie du willst. Der einzigste Weg, wie du es finden kannst, ist, indem du dich ihm ganz hingibst. Und erkennst, wer er ist. Und die Bibel sagt, dass wir im Ansehen seiner Herrlichkeit, dass wir im Ansehen, wie er ist, ihm gleich gestaltet werden. Wie schön ist das? Das ist Gottes Plan für die Erde. Schaut mich an. Gebt euch mir hin. Und ihr werdet Leben im Überfluss haben. Das ist das, was ich euch verspreche. Ihr werdet im Herzen demütig sein, wie ich im Herzen demütig bin. Das ist die gute Botschaft. Das ist doch eine geile Botschaft, oder? Das ist doch eine mega Message, mit der man nach draußen gehen kann. Wo man zu seinen Freunden gehen kann und sagen kann, boah, ich habe einen Jesus, der ist der Oberhammer. Das ist das Beste, was du dir vorstellen kannst. Der liebt mich ohne Ende. Und dich übrigens auch. Und dann kommt Ablehnung zurück. Und dich interessiert es nicht. Warum? Weil du von Herzen demütig bist. Weil du nur den Wert des anderen siehst und nicht die Ablehnung, die dir entgegenkommt. Weil Jesus durch diese ganze Ablehnung durchgegangen ist. Das Abendmahl geht jetzt durch die Reihen durch. Und
das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würde es uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.